einem von euch ganz besonders begegnen wird heute. Darum passt gut auf, klingt dich nicht aus innerlich, sei aufmerksam und ich glaube, am Ende dieser Predigt ist für dich eine Entscheidung dran. Oder für sie, wir kennen uns ja wahrscheinlich noch nicht persönlich. Bleiben wir beim sie. Okay, die meisten von euch kennen mich, ich kenne euch, deswegen sage ich mal du, auch wenn ich nicht jeden kenne. Das ist nicht respektlos gemeint, sondern wertschätzend und es erleichtert ein bisschen das, was ich hier tue. Der Titel heute ist ernsthaft. Mit Fragezeichen und mit Ausrufezeichen. Weil, naja, für die einen ist das eine Frage und für mich ist das eine Ankündigung, eine Aussage. Okay, so vielleicht, das ist meine Hoffnung, werden einige Fragezeichen heute Morgen zu Ausrufezeichen in deinem Leben. Weil du sagst, ja bisher war das mir eine Frage, aber ernsthaft, das ist so. Okay, seid ihr bereit? Ich auch. Wisst ihr, was ich glaube? Das entscheidet letztlich, wer ich bin und es entscheidet, was ich habe. Übrigens, ihr dürft auch den Kopf schütteln oder nicken oder jawohl, stimmt oder ja oder nein rufen. Es ist hier wirklich erlaubt, solange es nicht überbordet. Freue ich mich, wenn ihr reagiert und wenn ihr so einen Satz hört, dann macht das ja was mit einem. Was ich glaube, entscheidet, wer ich bin und was ich habe. Ist das wirklich so? Ja oder nein? Musst du nicht mit mir einer Meinung sein, vielleicht bist du es nachher. Weil oft ist unser Wissen über Gott durch einige wenige Menschen tief geprägt worden. Vielleicht war es der Pfarrer in deiner Kindheit oder der Religionslehrer. Bei mir war das der Rektor meiner Hauptschule oder Grundschule, der damals auch Religionslehrer war. Unsere Art zu denken, zu glauben und auch nicht zu glauben, gründet sich also letztlich auf Vorbilder unserer Kindheit und unserer Jugend. Allermeist. Gibt Ausnahmen. So, Gott liebt es, durch Vorbilder Menschen zu sich zu ziehen. Aber haben wir als Nation leider längst den Stand eines geistigen Entwicklungslandes erreicht? Ja. Schon die Lehrer unserer Lehrer hatten in der Regel keine Beziehung zu Gott und konnten so auch nicht von Eigenerlebtem berichten, was immer die stärkste Aussage hat, wenn ich was erzähle, was ich selbst erlebt habe. Dazu kommt, dass Deutschland neben Österreich und der Schweiz durch das System der Kirchensteuer eines der religiösesten Länder unserer Erde ist. Auch wenn die Zahl der Kirchenmitglieder ständig abnimmt, sind heute immer noch knapp 2/3, 58,5% waren es in 2010, aller Deutschen Mitglieder einer der beiden Großkirchen. Die Tatsache, dass nur etwa 2% aller deutschen Christen nach biblischem Maßstab sind, nämlich von Neuem geboren und Christus nachfolgen, zeigt, dass Religion mit echtem Christsein nicht viel zu tun haben muss. Es schließt sich nicht unbedingt aus. Du kannst religiös sein und Jesus nachfolgen. Das mag möglich sein, aber es heißt eben nicht, dass du religiös bist und deswegen auch Jesus nachfolgen musst. Viele tun es leider nicht. Sonst würde es in unserem Land oft anders ausschauen. Während Religion das Einhalten von Forderungen bedeutet, meint Christsein, mit Christus verbunden zu sein und ihm mit seinem ganzen Leben nachzufolgen. Nicht nur ich darf nicht oder ich muss, sondern ich habe jemanden, dem ich nachfolge, der real existierende Person ist. Nicht nur irgendeine religiöse Galionsfigur, von der man annimmt, dass sie mal gelebt hat, oder hofft, sondern jemand, mit dem ich täglich in persönlichem Kontakt stehe. Versuch mir mal einzureden, dass Jesus nicht existiert. Das kannst du nicht. Versuch mir einzureden, dass Frank Traut nicht existiert. Das schaffst du genauso wenig, weil beide kenne ich persönlich. Siehst du? Es funktioniert nicht. Wenn du jemanden persönlich kennengelernt hast, kannst du nicht mehr so tun, als wäre er nicht da. Und wenn jemand anderes sagt, es gibt keinen Gott oder Jesus ist nicht real, dann kommt in dir so ein inneres Grinsen und sagt, was, keine Ahnung, ich kenne ihn doch. Ich kenne ihn. Ich folge ihm schon. Ich folge ihm 25 Jahre nach. Ich kenne ihn richtig gut inzwischen. Und will ihn noch viel besser kennenlernen. Es gibt drei entscheidende Grundsätze, bevor wir uns dann auf 12 unfassbare Aussagen der Bibel stürzen. Erster Grundsatz, der Maßstab für das Evangelium ist die Bibel selbst. Und dazu lese ich aus dem 2. Timotheusbrief. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Das war jetzt mal eine andere Übersetzung, so dass ihr mal wach werdet und nicht immer dieselben Worte hört. Ich glaube, das war die neue Genfer, wenn ich mich recht erinnere. Aber sehr klare Aussage. Die Heilige Schrift oder die Bibel in der Form, wie wir sie heute haben, wurde uns gegeben, um uns in all diesen Dingen weiterzuhelfen. Und sie ist auch der Maßstab für das Evangelium. Gottes Plan ist es also, dass du und ich allen Anforderungen gewachsen sind. Mal ehrlich, war das immer so? Bist du auch schon mal in Anforderungen gewesen, wo du dich völlig verloren gefühlt hast? Ich auch. Aber jedes Mal, wenn ich die Schrift darüber studiert habe und gesucht habe, fand ich nicht nur Antworten, sondern ganz praktische Hilfestellung, Lösung, Strategien, wie ich von der Krise in den Sieg hineinkomme. Gottes Plan ist es, dass du und ich alles tun können, was gut und richtig ist, steht da. Alles, was nach Gottes Wort, nach Gottes, auch nach Gottes persönlichem Plan für dein Leben, und das unterscheidet sich manchmal. Gottes Wort unterscheidet sich für niemand von uns, aber die persönliche, individuelle Berufung, die Gott natürlich auch für jeden von uns hat, die kann ganz anders aussehen. Vielleicht schickt Gott dich zu Waisenkindern nach Afrika, um zu dienen, und deinen Nachbarn schickt er zu Geschäftsleuten in die USA, um zu dienen. So, das wären sehr große Unterschiede. Oder er lässt sich einfach in deiner Familie dienen. All die Dinge sind gleich kostbar und gleich wertvoll. Wichtig ist, dass Gott uns zeigt, was dran ist und dass wir das tun. Und dann erleben wir, wie seine Kraft die Dinge finanziert, die wir tun. Damit das alles auch gelingt, hat er uns eben sein Wort gegeben. Und sein Wort ist das ultimative Lebenskonzept. Es gibt meiner Erfahrung nach, und ich habe darüber ja vor einer Weile auch mal gepredigt, das Lebenskonzept heißt der Titel, gibt es kein anderes Lebenskonzept, das diesen Titel verdient. Es gibt viele Konzepte, aber die scheitern alle an bestimmten Punkten im Leben. Spätestens dann, wenn die Krisen kommen, dann, wenn Verlust eintritt, wenn Krankheit kommt, Arbeitslosigkeit oder wenn der Tod uns besucht in der Familie, dann scheitern diese Konzepte, die bis dahin so mustergültig schienen. Konzept von Geld, Konzept von Macht, Konzept von Beziehungen, von Verbindungen, von Networking oder was auch immer du für Konzepte hast. Die scheitern alle an einem Punkt, außer einem. Und das ist das Konzept der Bibel, das Lebenskonzept. Eben nicht nur eins, sondern das. Zweiter entscheidender Grundsatz, Gott ist gut. Ich sage das immer und immer und immer und immer wieder, weil wir in einem Land leben, und zumindest meine Generation, für andere kann ich jetzt nicht so reden, wir haben das nicht gelernt. Ich habe nicht gelernt in meiner Kirche, in meiner Schulzeit, dass Gott gut ist. Für mich war Gott ein unberechenbarer Gott, der alles tun konnte. Den einen macht er krank, den anderen heilt er, den lässt er arm sein, den macht er reich. Natürlich immer, um irgendwas zu zeigen. Also das war ein Gott, wo ich immer einen Abstand hielt. Dachte ich, also das ist nicht so ungefährlich, ihm zu nahe zu kommen. Man weiß nie, was für eine Laune er gerade hat. Ja, ich meine, das Bild ist das, was viele von ihrem eigenen Vater hatten und dann auch unbewusst oft übertragen auf Autorität und natürlich ganz besonders auf Gott. Im Jakobusbrief steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem, hör zu, keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Mit anderen Worten, dieser Gott, dem wir dienen, ist nicht nur gut, sondern er bleibt das auch. Er ist nicht heute gut und morgen anders. Er hat sich festgelegt und seine Persönlichkeit ist nicht einem Wandel unterworfen, wie die unsere. Wir selbst sind unvollkommene Wesen. Jeder einzelne von uns ist auf einem Wachstumspfad, hoffe ich, Wir entwickeln uns, unser Charakter reift, wir wachsen, unsere Integrität entwickelt sich, all das. Aber keiner von uns wird wahrscheinlich von sich sagen, ich bin perfekt. Ich habe alles drauf, ich mache alles richtig, mit dem Fehler. Gott sehr wohl. Und da ist der Unterschied. Gott verändert sich nicht. Je reifer du wirst in deinem Glauben, vielleicht kennst du ältere Gläubige, so ältere so wie Iris oder so. Ja, in dieser Gemeinde ist wirklich so, ältere Gläubige sind manchmal erst 30 oder 40, aber es können ja auch 50, 60 oder 70-Jährige sein, die haben wir ja auch. Vielleicht kennst du so jemanden und du empfindest da ebenso ein Ausbleiben von Wechselhaftigkeit, von Sprunghaftigkeit. Das ist ja oft was man mit Jugend gleichsetzt. Man springt mal hier und mal da und probiert Dinge aus. Das gehört auch dazu. Aber im gesetzten geistigen Alter, also wenn man den Herrn einige Jahre kennt, mit ihm geht, Erfahrungen gemacht hat, gescheitert ist, wieder aufgestanden ist, seine Vergebung erlebt hat, selbst gelernt hat zu vergeben, auch wenn man sich anders fühlt und all diese Dinge, dann wirst du eine Persönlichkeit, wo Menschen gerne mit abhängen. Die sie gerne besuchen, um mal einen Rat zu hören. Vor allem junge Leute, die kommen, die wissen das zu schätzen. Da ist jemand, der hat eine Beständigkeit in seinem Leben, der geht schon so lange mit Gott. Der muss irgendwas gelernt haben in der Zeit. Der hat wahrscheinlich mehr drauf als ich in seinem geistigen Leben. Und er hat schon viel gesehen und viel erlebt. Und das ist gut, so eine Beständigkeit zu haben, wo ich mich auch mal anlehnen kann, solange wie ich sie noch nicht habe. Oder? Ist das nicht der Grund, warum wir in eine Zelle gehen oder in den Gottesdienst gehen? Weil da Leute sind, die diese Beständigkeit einfach ausstrahlen, weil sie haben. Aber die haben die auch nicht schon immer. Die waren auch mal da, wo du heute bist. Ich war genau da. Und vielleicht noch weiter weg. Gott ist gut. Gott gebraucht jedes Lebensjahr, wenn du es ihm gibst und er verändert dich. Und er macht aus dir so eine kostbare Persönlichkeit. Die ist schon in dir, weißt du, die wird nur entfaltet, Stück für Stück, in der Art, wie du Gott nachfolgst. Und dann wird sie sichtbar. Gott sieht sie von Anfang an, weil er liebt dich unbegrenzt. Egal, wo du gerade stehst auf dem Wachstumspfad. Ob du einen Tag alt bist im Glauben oder schon 40 Jahre mit Gott gehst, bist du für Gott bist du immer gleich kostbar. Ist gut, oder? Er macht keinen Unterschied. Weil er sieht ja in dein Herz, er sieht ja, was schon da ist. Wir Menschen, wir brauchen manchmal eine Weile, manchmal ein paar Jahre, bis wir deine Kostbarkeit auch sehen. Ja, weil es noch verborgen ist, weil es noch unter manchmal Schmutz oder üblen Angewohnheiten oder Charakterschwächen verborgen liegt. Im neuen Bund, in dem wir als Christen leben dürfen, ist das Gericht Gottes an das Ende der Zeit verlegt worden. Das ist gute Nachricht. Im alten Bund lebten die Menschen, auch das Volk Israel besonders, permanent mit dem Gericht, weil es parallel zu ihrem Leben stattfand. Ein Fehler und die Steine flogen. Ja, ich überzeichne es jetzt mal ein bisschen, aber es war tatsächlich so. Eine Sünde im Alten Testament oder dem Gesetz Mose bedeutete deinen Tod. Ehebruch und dein Leben war zu Ende. Aussatz und du warst draußen. Und andere Sünden waren da sehr detailliert beschrieben, wie damit umzugehen ist. Und bei den meisten ist das Ende der Tod. So keine bequeme Zeit für Leute, die normal leben erstmal. So, wir haben das Vorrecht, Gott sagt, hey, ich habe einen neuen Bund gemacht, der ist besser als der alte. Wenn du hier Fehler machst, bist du nicht sofort draußen. Weil ich habe meinen Sohn geschickt ans Kreuz, damit er dir sozusagen einen Vorschuss gibt auf deine Vergebung. Er hat es für dich schon getragen. Ich habe alle Schuld von allen Generationen auf ihn gelegt, damit du und ich vor ihm bestehen können. Das ist gute Nachricht. Und wisst ihr, es ist gar nicht so wichtig, ob wir das alles genau verstehen und begründen können. Das ist nicht so wichtig, wie die Tatsache, dass es so ist, zu erleben. Weil wenn du es erlebst, dann sind die Fragen auf einmal gar nicht mehr so wichtig, weil du weißt, es ist wirklich so, er ist da. Er bestätigt dir das ganz persönlich, wenn du ihn kennst, wenn du mit ihm lebst. Du brauchst dann gar nicht mehr 1000 Lehrer, die dir das alles nochmal verkündigen. Du weißt das. Die wichtigsten Dinge hat der Herr in unseren Geist gepflanzt, in dem Moment, wo wir ihn kennengelernt haben. Wir können sie verdrängen, wir müssen sie auch nicht glauben, aber wenn du tief reinhörst, hast du ein Echo. Der Heilige Geist wohnt ja dann in dir. Ein Teil der Gottheit lebt in jedem Christen. Der bestätigt, wie es ist. Und du kannst dagegen gehen, aber das fühlt sich anders an. So, die Zeit, in der wir alle leben, wird von der Bibel selbst als Zeit der unverdienten Gunst oder Gnadenzeit bezeichnet. Was alles zu dieser Gunst gehört, davon möchte ich heute in Form eines Konzentrats berichten. Wir machen nun einen Ausflug gleich in die zwölf der unfassbarsten Aussagen, die uns Gott in dem meist unterschätzten Buch der Welt auf den Weg gegeben hat. Aber vorher noch einen dritten Grundsatz, der helfen soll, all diese zwölf Dinge einzuordnen und einzunorden. Gott ändert sich nicht. Alle diese drei Grundsätze helfen uns, aus dem ernsthaft mit Fragezeichen ein ernsthaft mit Ausrufezeichen zu machen. Nun lasst uns zu den zwölf Highlights hingehen. Ich möchte euch vorher noch sagen, dass diese zwölf Dinge nur Auszüge sind. Es gibt viel mehr unfassbare Dinge. Aber diese zwölf sind meine Auswahl und ich habe sie in meinem Leben schon vielfältig erlebt, teils sogar angewandt, bewusst angewandt im Glauben und Folgen gesehen, die mich immer wieder sehr beeindruckt haben und gezeigt haben, wie real Gott und sein Wort tatsächlich sind. Es ist jenseits dessen, was wir verstehen, oft. Mein Verstand versteht nicht all das, was hier passiert. Versteht auch nicht die Zusammenhänge manchmal. Wie kann das sein, dass das wirklich funktioniert? Wir tun das, was das Wort sagt und Dinge passieren. Wir haben so viele Heilungen hier erlebt, die jenseits dessen waren, was man erklären kann. Ich erinnere mich an die Frau, die taub geboren wurde und dann während einer Gebetszeit das erste Mal in ihrem Leben ohne ihre implantierten Ohrgeräte hören konnte. Und seitdem hört diese Dame. Das ist ein Wunder, weißt du, wenn du 40 Jahre ohne Gehör gelebt hast und dann betet jemand mit dir, ein ganz normaler Christ, und die Ohren öffnen sich und du hörst das erste Mal, du fängst an, dich an Dingen zu stören, die du vorher nie gehört hast in deiner Familie. Deine Kinder krachmanns, hast du nie gehört. Vorher hast du das Hörgerät abgeschaltet und da war das Geräusch weg. Und dann sagte sie, hey, das stört mich. Die lassen den Fernseher so laut an und das und das und das. Und ich kann es nicht mehr ausschalten, das ist ja jetzt immer da. Preis der Gott. Oh, erstes Highlight, seid ihr bereit? Gott liebte und kannte mich schon im Leib meiner Mutter. Was ist denn das, Mama? Ich bin gewollt. Von Anfang und vor dem Anfang an wusste er schon von mir. Und von dir auch, Charlie. Klaus-Peter, von dir auch. Wolfgang, von dir. Es hört sich jetzt so altbacken an. Ja, wissen wir alles. Aber denk mal drüber nach. Gott sagt, er kannte dich schon, als du noch ein Embryo warst im Bauch deiner Mutter. Und nicht nur das, sondern er wollte dich. Im Psalm 139 steht diese wundervolle Stelle. Und spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre der tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Jeremia wiederholt das ähnlich. Er sagte, Gott sagte zu ihm, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt, abgesondert für mich. Derselbe Herr sagt es gleich zweimal, damit wir es auch glauben und nicht überlesen und überhören. Das ist eines der unfassbarsten Dinge bis heute für mich. Mein Gott kannte mich schon lange, bevor ich ihn kannte. Lange bevor ich von ihm wusste oder bevor ich wusste, wie gut er wirklich ist. Die zweite Aussage ist ähnlich. Gott liebt mich so sehr, wie er Jesus liebt. An dieser Aussage habe ich lange geknabbert. Und Herr, das kann nicht sein. Jesus ist dein Sohn, ist dein Junge. Er ist Gott. Ich bin nichts, ich bin gerettet durch ihn. Das ist alles, ich habe nichts dazu getan, ich habe es nicht verdient. Und dann muss ich immer wieder reinschauen in das Wort Gottes und lese dann diese Schriftstelle aus Johannes 17, Vers 23. Johannes 17 ist die Stelle, wo Jesus dieses sogenannte hohepriesterliche Gebet spricht, wo er für die nächsten Generationen Christen betet, die aus seinen Jüngern hervorgehen würden und bis ans Ende der Tage. Er betet da für dich und für mich und für alle, die noch kommen.
und alle, die waren. Und es steht da, damit die Welt erkenne, Vater, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Kann man da was missverstehen? Nee, aber kann man das glauben? Gott liebt mich und dich, wie er Jesus liebt. Alex, er liebt dich so sehr wie seinen Sohn Jesus, wie seinen geliebten Sohn. Ich meine, wir sind Väter, Alex. Wir können uns das vielleicht gar nicht wirklich vorstellen. Ich mag auch andere Kinder gern. Aber ein anderes Kind so zu lieben wie mein eigenes, nicht nur so ähnlich, sondern genau so. Wow. Das ist... Halleluja. Ich studierte kürzlich das Wort Adoption, weil es gibt Bibelstellen, da heißt es, wir sind adoptiert von Gott. Und es hat mich so begeistert. Heute, wenn wir Adoption denken, dann ist es zweitrangiges Kind vielleicht. Ja, mag nicht so sein, aber so den Touch hat es manchmal. Ja, es ist nicht das eigene, es ist eins, was dazugekommen ist, noch aus irgendeinem Grund. Aber es ist ja doch nicht das eigene Fleisch und Blut. Aber im Alten Testament, nicht nur da, im ganzen Hebräischen, im Orient, gilt die Regel, dass das adoptierte Kind die erste Stellung bekommt. Das adoptierte Kind hatte das Erstgeburtsrecht. Das müsst ihr euch vorstellen. Das war nicht nur Nummer 3, wenn es schon 2 Jahre waren. Es war auf einmal Schlagauf Nummer 1. Es bekam den größten Erbteil zum Schluss. Das adoptierte Kind. Ich wusste das nicht, ich wusste es auch nicht. Mich da reingelesen und ich war fasziniert. Ich dachte, wow, und mit dem Wort bedenkt Gott uns an anderen Stellen noch. Er sagt, ihr seid meine geliebten adoptierten Kinder. Ihr bekommt Erstgeburtsstatus. Ihr bekommt Top-Priorität, Nummer 1 in meiner Kinderschau. Und alle gleichzeitig. Ist das gut? Wow. Liegt wahrscheinlich daran, dass Gott so ein großes Erbe hat. Dass wir hier schon auf der Erde anfangen zu erkennen, wie gut Gott ist und wie er uns segnet. Und er hat keinen Mangel, weißt du, keiner kommt zu kurz, im Gegenteil. Seine Gesetze funktionieren ja gerade andersrum. Du gibst und dir wird gegeben. Erzähl das mal den Geschäftsleuten draußen. Ach, es funktioniert. Du gibst und du hast mehr als vorher. Und dein Leben wird besser und all die Dinge entwickeln sich in einer ganz anderen Dimension, als sie es sonst täten. Highlight Nummer 3. Unfassbare Aussage Nummer 3. Gott starb für meine Sünden. Ich weiß, das sind alles Dinge, die wir wissen, die wir oft schon gehört haben, die wir vielleicht selbst schon gepredigt haben. Aber Leute, das ist die Kernbotschaft von allem, was die Bibel sagt. Gott starb für meine Sünden. Solange wir das nicht verstehen, verstehen wir vieles nicht. Gott starb für die Sünden der Welt. Ja, okay, bla bla bla. Gott starb für die Sünden der Welt. Was hat das mit mir zu tun? Ich bin doch gar nicht so übel. Es gibt Schwerverbrecher, Kinderschänder, Massenmörder. Hab ich doch richtig gut gegen, oder? Aber eine Sünde trennt mich für immer von meinem Vater im Himmel. Das ist die Wahrheit. Und auch hier muss ich sie nicht bis zum Endeffekt verstehen. Weil sie ist wahr, ob ich sie glaube oder nicht. Das ist die Tragik dabei. Ich habe das schon mal verglichen mit meinem Aquarium. Ich habe so ein schönes, großes 450-Liter-Becken in meinem Büro stehen. Und da leben fantastische Fische drin. Und es ist völlig gleichgültig, ob diese Fische davon überzeugt sind, dass ich ihr Gott bin, ihr Versorger, der für frisches Wasser sorgt. Es ist egal, ob sie es glauben. Ich bin's. Und wenn ich damit aufhöre, das zu tun, was sie am Leben halten, sind sie in diesem geschlossenen System innerhalb von 3 Tagen tot. Wenn ich die Filter ausschalten würde, die Sauerstoffversorgung raus, CO2-Stecker ziehe, kein Futter mehr gebe. Ich sage dir, in 3 Tagen ist das Wasser grün und die Fische tot. Ob sie es glauben oder nicht. Kannst du dir vorstellen, dass es mit Gott ganz genauso ist und noch viel schneller ging? Wenn Gott den Stecker aus meinem Leben zieht, ich habe keine 3 Tage. Wenn er den Sauerstoff von diesem Planeten abzieht, sind wir innerhalb von 1 Minute oder in 2 Minuten, die Taucher vielleicht in 3 Minuten alle tot. Und dieser Gott mit dieser Vollmacht starb für meine Sünden. Und wir lesen das in dieser bekannten Schriftstelle, Johannes 3, 16 bis 18. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Name er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Auch hier wieder eine neue Übersetzung als die Elberfelder, die ist auch wunderschön. Aber die neue hilft uns nochmal, alte Gedanken neu durchzudenken. Vierte unfassbare Aussage. Jesus starb auch für meine körperliche Heilung. Er hat also alle meine Sünden am Kreuz getragen, da kommen noch viele mit. Aber langsam, Pastor. Körperliche Heilung, was hat das jetzt damit zu tun? Lasst uns lesen, was der Prophet Jesaja in einer Vorschau auf den Erlösungstod des Messias geschrieben hat. Er schreibt, doch er, der Messias, wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Nun könnte man ja denken, ja, das Heilung, das bezieht sich wahrscheinlich auf die Sünden, das ist ja auch wie eine Krankheit und es entfernt mich von Gott und ist ja eigentlich das Tragischere und das stimmt, das ist das Tragischere. Die Sündenvergebung ist 10.000 Millionen Mal wichtiger als die Heilung. Aber wenn ich doch beides haben soll, warum sollte ich eins davon ausklammern? Das Wort, was hier mit Heilung verwendet wurde, ist definitiv und unbestreitbar. Kein Theologe wird das widerlegen können. Das Wort für körperliche Heilung. Es geht hier um die Heilung von krankhaftem körperlichen Zustand. Nicht um selig. Es ist so ähnlich wie das Wort in Johannes 10,10, wo steht, Jesus ist gekommen oder ich bin gekommen, damit du Leben und Überfluss hast. Auch hier wird ja oft übersetzt Leben im Überfluss. Aber das ist nicht, was der Grundtext hergibt. Der Grundtext sagt Leben und Überfluss. Das sind zwei getrennte Begriffe. Leben an sich ist ein Überflussbegriff. Du kannst nur leben, wenn Überfluss in dir ist. Wenn du Mangel an Blut oder irgendwas hast, wirst du sehen, dein Leben ist schnell vorbei. Leben beinhaltet Überfluss. Aber Überfluss auf der anderen Seite bezieht sich eben auf viel mehr als nur auf die körperliche Existenz. Da haben manche zu schlucken. Das meint auch materielle Dinge. Ja. Ja. Wie kommst du denn drauf? Ich erlebe es seit 25 Jahren. Definitiv. Unbestreitbar. Er meint das ernst. Wow, ich bin begeistert. Und es gibt auch verschiedene Hinweise, warum diese Bibelstelle von vorhin so wichtig für körperliche Heilung ist. Petrus schreibt, er zitiert diese Schriftstelle im 1. Petrus 2. Er sagt, ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Wisst ihr, wer das war, dieser Petrus? Das war der, der so einen großen Schatten hatte, dass hunderte von Menschen geheilt wurden, nur weil der Schatten sie berührte. Lies Apostelgeschichte. Der wusste, wovon er sprach, wenn er von Heilung sprach. Das war der, der an dieser Pforte des Tempels vorbeiging und wo dieser Lahme saß und er bettelte was. Und Petrus sagt, du, ich habe mein Opfer heute Morgen schon in die Gemeinde gegeben, ich habe gerade nichts dabei, aber was ich habe, das gebe ich dir. Steh auf und geh. Es hat eine Erweckung ausgelöst, dieser Knabe, der war, glaube ich, sogar lahm geboren. Also der war zumindest, saß der da jeden Tag vor dem Tempel. Man kannte ihn, er wusste, der konnte nicht gehen viele Jahre. Und jetzt steht er auf, läuft umher und sagt, das waren hier diese Jünger von Jesus, der gekreuzigt war. Petrus und Jakobus waren es, glaube ich. Oder Johannes. Petrus wusste, wenn er schreibt, ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Seid? Moment. Seid? Seid. Er sagt seid. Steht da wirklich? Seid ihr geheilt? Oh. Und da vorne stand, Jesaja 53 stand, sind wir geheilt worden. Das steht auch in der Vergangenheit. Seid. Guck da. S-E-I-D. Also, wow. Lass uns nochmal einen Textzeuge anschauen. Matthäus 8. Jesus ging in das Haus des Petrus. Da ist er wieder, der Petrus. Das war ein bisschen vorher, bevor er diese Aussage selbst geschrieben hat. Jesus war ja noch lebendig, noch vor seiner Auferstehung. Ist auch heute lebendig, weiß der Gott. Und die Schwiegermutter von Petrus lag mit Fieber im Bett. Ja, der erste Papst hatte eine Schwiegermutter. Jesus berührte ihre Hand, da verschwand das Fieber und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Ist das cool oder ist das cool, würde meine Frau jetzt sagen. Ich finde es begeisternd. Wir sind geheilt. Wir werden dann andermal nochmal tiefer draufgehen, weil das Ich Bin und das Ich Empfange sind ja zwei Dinge, die nicht immer gleich sofort übereinstimmen. Ja, wir haben viele Verheißungen in der Bibel, die wir noch nicht in unserem Leben manifest haben, weil wir den Zugang zu diesen Verheißungen noch nicht gelegt haben. Der wird immer auf dieselbe Weise gelegt, nämlich durch Glauben. Durch Glauben. Egal, was du begehrst von den Versprechen, Verheißungen, Versprechen Gottes in der Bibel. In der Praxis hat Jesus selbst vorgemacht, wie ernst Gott seine Heilungszusage nimmt. An zahlreichen Stellen des Neuen Testaments wird davon berichtet, dass Jesus alle heilte, die zu ihm kamen. Hier nur vier kurze Belege. Matthäus 4. Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren und Besessene und Mondsüchtige und Lahme und er heilte sie. Alle steht nicht, aber das impliziert alle. Genau, er heilte sie alle. Matthäus 12. Oder stand das da jetzt in einer anderen Übersetzung? Kann ja sein. Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte, und es folgte ihm eine große Menge nach, und er heilte sie alle. Lukas 6. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Und letztens, wie Apostelgeschichte, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Ja, man könnte natürlich jetzt die Predigt an der Stelle ganz anders laufen lassen und ich könnte euch noch mal ein paar Bibelstellen zeigen, wo klar wird, dass Jesus gesagt hat, wir sollen dieselben Werke tun wie er. Und dann würden wir merken, hä, dieselben Werke auch heilen? Amen. Absolut. Warum habe ich das noch nie vorher gehört? Tja, ist lange nicht hier gewesen. Oh, es gibt viele Gemeinden, die das lehren, auch hier in Deutschland, aber naja, im Vergleich zur Bevölkerung sind die nicht immer so leicht zu finden, muss man dazu sagen. Die Großkirchen lehren das größtenteils nicht. Auch da gibt es Gott sei Dank Ausnahmen, aber in vielen Orten wird das Heilungsgebet mehr noch sakral und traditionell oder religiös geprägt getan. Nicht wirklich mit der Erwartung, dass da jetzt was passiert. Manchmal, wenn ich in Krankenhäuser gehe und besuche jetzt hier jemand aus der Gemeinde, der da liegt und hole meine Ölfläschchen raus, dann sehe ich das Zusammenzucken meiner katholischen Nachbarn, die dann da vielleicht liegen in den Betten, weil die kennen dieses Öl nur im Bezug auf die letzte Ölung. Und manchmal muss ich schon sagen, das ist jetzt nur ein Heilungsgebet, das ist alles okay, dieser Mensch wird wieder gesund hier rauskommen. Ja, und er liest dann manchmal die Bibelstelle vor. Ja, man muss aufpassen, man will ja die Leute nicht verunsichern, sondern ihnen helfen. Und manchmal sagt dann einer, würden Sie es denn auch bei mir machen? Das ist gut, dann heilen wir gleich noch jemand aus dem Zimmer. Denn Gottes Kraft ist dieselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er verändert sich nicht. Er tut dasselbe wie damals. Er findet nur gerade zur Zeit nicht überall Leute, die da bereit sind, sich gebrauchen zu lassen. Weil, kennt ihr die große Frage? Und was, wenn nichts passiert? Ich würde es ja versuchen, aber wenn nichts passiert, wie sehe ich dann aus? Ich sag dir was, dein Ruf ist ruiniert. Was ist so schlimm daran? Das ist nicht so schlimm. Das ist gar nicht so schlimm, weil die Verantwortung für Heilung hast nicht du und nicht ich. Es ist seine Kraft, die wirkt. Und was ich gemerkt habe, ich habe mit vielen ungläubigen Leuten, auch mit Kollegen und sonst was, für Heilung gebetet. Und es ist nicht immer der komplette Durchbruch passiert, aber es ist immer irgendwas passiert. Manchmal gar nicht körperlich, manchmal ist was in der Person seelisch passiert. So, ich bin ganz entspannt. Ich bete mit jedem, der mich um Heilung bittet, bete ich und dann ist es an dem Herrn, was passiert. Und ganz oft passiert ganz viel. Auch das will ich nicht verschweigen. Mein Herr ist gut. Und manchmal sind wir Menschen einfach Bremsen, ohne dass wir es merken. Ich habe gelernt, dass es nie an Gott liegt, wenn Heilung nicht durchbricht. Aber es kann viele, viele Gründe haben. Und es geht nicht um Schuldzuweisung, du glaubst zu wenig oder irgend sowas. Das ist Blödsinn. Wir alle sind auf verschiedenen Stadien in unserem geistigen Leben. Keiner von uns ist perfekt. Wir alle haben blinde Flecken, wo wir nicht mal wissen, dass die da sind. Und manche dieser Dinge verhindern etwas, was Gott gerne tun möchte. Und dann müssen wir einfach noch einen Weg gehen und brauchen noch Erkenntnis in einem anderen Bereich, der jetzt gar nichts mit Heilung direkt zu tun hat, damit der Durchbruch hier auch kommen kann. So sei entspannt. Und manchmal ist es einfach so, dass wir kein Limit setzen sollten und Gott einfach vertrauen für das, was er gesagt hat. Verlieren können wir nicht dabei. Nee. Fünfter Grundsatz, fünfter umfassende Aussage. Unfassbare. Gott benutzt Schwachheit als Kanal seiner Allmacht. Sind wir schon wieder bei dir? Und bei mir? Also ich bekenne, ich bin schwach. Und mit diesem Bekenntnis mache ich gleichzeitig die Tür auf für Gottes Stärke. Weil er sagt, wer schwach ist, sage er sei stark. Denn meine Stärke wird in den Schwachen mächtig. Ich habe auch hier Bibelstellen, natürlich, ich möchte das hier alles mindestens mit zwei Bibelstellen belegen. 2. Korinther 12, 9. Doch der Herr hat zu mir gesagt, zu Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alle anderen meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ist der Paulus cool? Oh, ich mag ihn. Er ist so ein geradliniger Typ. Und er hat so Böcke geschossen, genau wie auch Petrus, weißt du. Und Gott hat ihn trotzdem gebraucht und er hat seine Echtheit und seine Ehrlichkeit gebraucht. Er hat ihn entwickelt, er hat ihn zu einem fantastischen Mann Gottes gemacht, der wirklich demütig war und der dadurch so viel Power hatte, dass ja, der hat eine ganze Weltzeit verändert. Und bis heute, schau mal, die Briefe von Paulus, die machen den Großteil des Neuen Testaments aus. Was dieser Mann für einen Einfluss von Gott bekommen hat, über alle Generationen nach ihm. Das zeigt, wie Gott Demut ehrt. Aber auch Jakobus, der Leiter der ersten Gemeinde, der ersten jüdischen Gemeinde in Jerusalem, sagte, aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt euer Herzen, ihr Unentschlossenen. Das ist wahrlich ein apostolisches Wort, oder? Da spricht der erste Pastor Jerusalems klare Worte. Er hat seine Erfahrung mit dem Herrn gemacht, er hat vieles erlebt, er hat einen fantastischen Dienst geleitet. Und er sagt diese großen Worte, er zitiert die Schrift, indem er sagt, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Und wenn es irgendeine Gefahr gibt, auch für uns Christen, dann ist das Hochmut oder Stolz. Die Problematik bei Stolz ist, dass du, wenn du ihn hast, der Letzte bist, der ihn wahrnimmt. Jeder andere regt mit, dass irgendwas mit deiner Haltung seltsam ist und nicht in Ordnung ist. Du selbst fühlst dich voll im Recht, das ist ja ein Teil des Stolzes. Darum ist es wichtig, wir haben Leute, die uns ein Feedback geben. Wir sind in einer Zelle, wo jemand uns auch mal sagt, du bist voll von Stolz. Allein die Reaktion ist sofort die Bestätigung. Es ist wie ein Unterstreichen. Stimmt, hast recht. Denn wäre ich demütig, würde ich sagen, oh, danke, dass du mir das sagst. Ich kann das jetzt gerade nicht nachvollziehen, aber ich denke drüber nach. Das ist Demut. Und dann kann derjenige, der dir das gesagt hat, wahrscheinlich sagen, entschuldige, ich bin völlig falsch. Ich merke gerade, du bist gar nicht, das ist völlig falsch. Sah nur so aus. Wirkte so vielleicht in der Situation, aber eigentlich bist du ein demütiger Mensch, weil ich merke, deine Reaktion war gerade eben so, wie ich es richtig finde vom Wort her auch. So, Jakobus und Paulus haben uns also hier was mitgeteilt, nämlich Gott benutzt Schwachheit als Kanal seiner Allmacht. Also wann immer du dich schwach fühlst, hör auf, das mit Selbstverdammnis oder mit Minderwertigkeit gleichzusetzen und fang an zu sagen, danke Herr, dass ich es nicht bringen muss. Ich muss nicht der Held sein.
ich habe es nicht drauf, ich weiß das, okay, ich bin nicht blöd, ich habe eine gesunde Intelligenz und habe vielleicht eine gute Ausbildung oder was auch immer du jetzt bringen könntest als Stärke, aber unterm Strich weiß ich, es würde niemals reichen, um mein Leben in der Qualität zu führen für dein Reich und in deinem Plan, wie es wäre, wenn du meine Kraftquelle bist. Meine Akkus sind irgendwann nämlich leer. Wenn ich mir Mühe gebe, Klaus-Peter, kann ich dich lieben? Und meine Technik? Ihr könnt nichts dafür. Ich kann Charlie lieben und bei meinem könnte ich es auch noch hinkriegen, aber dann wird es schwierig, weil ich habe jetzt schon meine Liebe so aufgeteilt auf 5 Leute, dann kommen Thomas und Heike, also eines liebenswerte Leute, aber ach, gerade ist nichts mehr übrig. Sorry, aber bei euch muss ich aufhören. Jetzt, ich übertreibe ein bisschen, aber ist es nicht so? Wenn du in eigener Kraft versuchst, alle gleich zu lieben, Leute, ich bin so schnell am Ende dabei. Aber wenn ich seine Kraft nehme und mich in seiner Liebe selbst befinde, dann kann ich jeden gleich lieben. Ich kann Verständnis haben, ich kann Gnade geben. Ich kann das geben, was er hat, so wie ich es brauche. Und ich laufe nicht leer dabei. Ich komme nicht dann nach Hause nach so einem Gottesdienst und sage, ich bin jetzt so platt, es ist alles gegeben. Es ist, wisst ihr, das erlebt man als Redner. Ich habe ja vorher auch viel gearbeitet als Redner, als Seminarleiter und diese Dinge. Und wenn du so Dinge machst, einfach aus eigener Kraft, dann kommst du wirklich heim nach so einem Samstag und bist du platt, du hast wirklich alles gegeben. Du hast alles gegeben. Aber gestern kam ich heim von einem ganzen Samstagsseminar und der Freitag und davor der Mittwoch und es war viel. Aber ich war aufgepowert. Boah, das war cool. Deine Kraft floss den ganzen Tag durch mich durch. Ich habe 5-mal gepredigt, glaube ich, in dem Wochenende. Jetzt das 6. Mal und die Kraft fließt und es ist nicht meine. Und das ist das Gute. Da musst du trotzdem aufpassen, weil ja, man switcht dann auch schnell mal um und merkst es gar nicht. Auf einmal ist es dann die eigene Kraft, die dann finanziert. Aber ja, auch hier kann man ja umkehren und die Dinge verändern. 6. unfassbare Aussage. Ernsthaft? Gott gleicht allen meinen Mangel aus nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit? Ach, jetzt kommst du aber. Also wenn das so wäre, warum habe ich nur Schulden auf dem Bankkonto? Warum ist mein Auto noch nicht bezahlt? Warum habe ich meine Kinder heute Morgen angeschrieben? Gott gleicht all meinen Mangel aus. Ich meine, allen Mangel? So auch, wenn ich gerade so eher feindschaftliche Gefühle in meiner Ehe empfinde? Oder wenn ich gerade im echten Konkurrenzkampf bin, um wer sägt den Stuhl des Chefs eher ab, damit ich den Platz kriege? Ist ja auch ein Mangel, dann doppelter sogar. Gleicht er wirklich jeden Mangel aus? In meinem Charakter? Da, wo ich schlechte Haltung habe? Da, wo ich vielleicht mich nachts vor einem Internet-PC befinde und mir hässliche Sachen angucke? Ey, ich meine, komm auf den Boden. Allen Mangel, ne? Das kann da nicht stehen. Ich lese nochmal. Philipper 4,19. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum. Ah. In Herrlichkeit, in Christus Jesus. Oh, okay, jetzt wird es klarer. Es steht wirklich allen da. Und es steht nach seinem Reichtum. Das ist gut, nach seinem Reichtum. Wenn man meinen nimmt, käme er nicht so weit. Aber sein Reichtum ist gut. Er sagt, alles Silber und Gold gehört ihm. Beispiel. Und alles andere auch. Er ist Herr. Er hat das Universum geschaffen. Das heißt, er kann doch ganz andere Dinge tun, wenn er will, oder? Wenn er durch ein Wort eine Welt in Existenz bringt, könnte es doch sein, dass er tatsächlich auch deinen Mangel ausgleichen könnte. Aber auch hier gibt es ein Wenn-Dann, wie in vielen Verheißungen, wenn nicht in allen. Diese Schriftstelle schreibt auch wieder Paulus, mein Held. Aber er schreibt sie nicht jedem Christen. Oh, das ist aber ungerecht. Nur die Philipper kriegen das mit. Nee, das meine ich nicht. Die Gemeinde in Philippi hatte eine Sammlung zusammengelegt, Geld für die notleidende Gemeinde in Jerusalem. Die hatten nämlich gerade echt eine Krise da. Und Paulus wurde geschickt, das Geld abzuholen und nach Jerusalem zu bringen. Und in diesem Zusammenhang schreibt er das. Er sagt, weil ihr die seid, die gebt, steht diese Verheißung euch 100% zur Verfügung. Der Umkehrschluss ist, wenn du nichts gibst, vergiss die Verheißung. Sie wird nicht funktionieren für dich.
Oh, eure Blicke. Das ist, was die Bibel sagt. Lies es in aller Ruhe zu Hause nach, in dem nächsten Bibelstudiumtag. Schau dir Philipperbrief an und du wirst feststellen, ganz genau so sieht's aus. Die Verheißung ist gebunden an die Leute, die wirklich freizügig geben, die investieren. Das ist eine Ernteverheißung. Und ich finde die so klasse. Ich kann dir nicht sagen, wie viel Mangel er in meinem Leben schon ausgleichen musste. Wie viel? In jeder Hinsicht. Nicht nur finanziell. Finanziell ist oft gar nicht das Wichtigste. Man denkt nur, es wäre es. Es gibt viel wichtigere Dinge. Meine Ehe wäre heute nicht mehr Existenz, wenn er nicht einige Mängel in mir ausgeglichen hätte in den letzten 25 Jahren. Eine andere Übersetzung desselben Verses, Neue Genfer Übersetzung, sagt: Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Okay, jetzt haben wir die Hälfte geschafft. Siebte Aussage. Der biblische Glaube gibt mir Zugang zum Himmel. Galater 4, Vers 6. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Oder Markus 9. Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du glauben kannst, alles ist möglich. Dem, der da glaubt oder dem, der glaubt. Der biblische Glaube ist ein Glaube, der von Liebe geprägt ist. Der biblische Glaube ist kein kalter Glaube. Kein gesetzmäßiger Glaube. Kein, wenn du das nicht schaffst, dann bist du nicht. Das ist nicht biblischer Glaube. Der biblische Glaube, sagt uns der erste der beiden Verse eben, wird durch die Liebe erst wirksam. Liebe ist wieder ein anderes Thema. Lies Johannes 14, Johannes 15 und du hast eine sehr gute Definition von Liebe. Lies 1. Korinther 13, du hast eine weitere gute Definition von Liebe. Liebe erträgt alles, glaubt alles, denkt gut. Die Liebe tut Gottes Werke, hält Gottes Gebote. All das sind Definitionen der Bibel selbst zur Liebe. Und nach den Maßstäben müssen wir aufpassen, ob wir uns wirklich danach liebevoll verhalten. Wenn wir jedem das Böse zurechnen, leben wir definitiv nicht in der Liebe. Johannes sagt knüppelhart: Wer seinen Bruder hasst, der kann vergessen, Christ zu sein. Weißt du, was der mir angetan hat? Wie übel der mich behandelt hat vor 5 Jahren, den kann ich doch, den muss ich doch nicht so lieben. Vergebung ist die Basis für dein ganzes Leben. Wenn du es dir erlaubst, Vergebung zu kurz kommen zu lassen, egal in Bezug auf wen, sägst du an deinem eigenen Stuhl. Aber ich fühle das gar nicht. Ich fühle das nicht. Ich kann nicht Vergebung aussprechen. Das fühlt sich falsch an. Dann tritt deinen Gefühlen so fest in den Hintern, dass sie sich bewegen. Meine Gefühle sind meine Gefühle. Und die folgen mir. Und nicht ich folge ihnen. Okay? Meine Gefühle sind ein wundervolles Ding. Gott hat mir das gegeben als Dienst. Die dienen mir. Gefühle dienen mir. Die tun mir gut. Die warnen mich auch manchmal. Aber wenn mein Gefühl mich gegen das, was das Wort sagt, führen wollen, dann gibt's auf die Finger. Und wie? Wie mache ich das? Aber ich fühle doch so, ich denke doch so. Du kannst Gedanken niemals mit Gedanken bekämpfen. Nie. Du kannst Gedanken nur mit Worten bekämpfen. Wenn du fühlst, ich kann nicht vergeben, ich kann nicht, dann ist das, was du sagst, ich vergebe in Jesu Namen dieser Person, vollständig, hundertprozentig, absolut. Ja, und wenn ich es gar nicht fühle, dann warte doch mal, was passiert, wenn du das 100. Mal getan hast. Oft geht es viel schneller. Die Gefühle folgen deinen Entscheidungen. Das ist ein Geheimnis. Viele Menschen haben keine Ahnung davon. Sie laufen immer ihren Gefühlen hinterher. Die sind mal oben, mal unten, mal oben, mal unten. In ihrem ganzen Leben verändert sich nie wirklich was. Aber wenn deine Gefühle dir folgen, dann dienen sie dir. Wenn deine Entscheidung, und du weißt, was richtig ist, du hast das Wort Gottes, du kannst Dinge herausfinden. Wenn du das tust, was das Wort dir sagt, fangen die Dinge an, in die richtige Bahn zu kommen. Dein Leben wird erfolgreich in allen Bereichen. Und deine Gefühle folgen dir nach und bestätigen letztendlich das, was du entscheidest. Achtens. Saat und Ernte funktioniert in jedem Fall.
Das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen, Galater 6. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Dieses Wort, was hier mit ermatten steht, kann auch übersetzt werden mit aufgeben, mit es hinwerfen, mit nicht durchhalten, mit nicht beständig sein. Die Kurzformel von diesem Vers ist ganz simpel und ganz einfach. Das Richtige tun plus Beständigkeit gleich Erfolg. Es ist für mich die wichtigste Formel für mein ganzes Leben. Ich kenne sie seit einigen Jahren und sie hat mein Leben grundsätzlich revolutioniert. Ich frage seitdem immer viel mehr nach dem, was ist denn das Richtige? Nicht, was ich fühle, sondern was sagt das Wort denn dazu? Wie gehe ich richtig mit meiner Frau um, mit meinen Kindern? Wie gehe ich richtig mit meinen Finanzen um? Wie gehe ich richtig mit meinen Freunden um, mit Menschen? Wie handhabe ich Projekte richtig? Wie führe ich meine Gemeinde richtig? Nicht, wie ist es einfach oder wie machen es andere, sondern was sagt das Wort? Was ist richtig? Wie behandle ich meine Eltern richtig? War heute auch ein Thema, das Erik uns weitergegeben hat. Ehre Vater und Mutter. All diese Dinge sind Schlüsselelemente, wenn du sie beständig tust. Wie glaube ich richtig? Okay, Pastor hat mir die Hände aufgelegt und sagt, ich bin geheilt. Aber der Schmerz, er fühlt sich immer noch genauso an wie vorher. Wie verhalte ich mich nach dem Wort richtig? Das Wort sagt, du sprichst das aus, was du im Glauben empfangen hast. Okay, habe ich geglaubt, dass jetzt Heilung fließt? Ja, schon. Okay, was spreche ich jetzt aus? Ich danke Gott für meine Heilung. Danke, dass ich geheilt bin. Ja, und was, wenn es nächste Woche immer noch wehtut? Dann wirst du eine weitere Woche für Heilung danken. Ja, und wenn es nach einem Monat noch da ist? Dann wirst du nach einem Monat immer noch für Heilung danken. Und wenn es länger dauert, länger. Für eine Heilung habe ich ein ganzes Jahr so geglaubt. Aber ich sage euch, ich habe den Krankenkassen viel Geld gespart in der Zeit. Ich habe meine Knie nicht operieren lassen müssen, obwohl die Ärzte sagen, die Gelenke müssen gewechselt werden. Ein Jahr war es das nicht wert? Was hatte ich zu verlieren? Saat und Ernte funktioniert in jedem Fall. Achte darauf, was du aussäst. Nicht nur im Finanziellen. Das ist ein extra Thema, da werden wir uns die nächsten zwei Predigten drüber unterhalten. Nächste Woche fangen wir an und reden über Geld. Endlich wieder mal. Warum reden wir so über Geld? Weil es das ist, was unser Leben leichter macht und unseren Missionsdienst möglich macht. Jeder Cent, den wir verdienen, steht dem Reich Gottes in irgendeiner Form zur Verfügung. Sei es, dass du ihn in die Gemeinde gibst, sei es, dass du ihn in deine Familie investierst, sei es, dass du Dinge zum deinem eigenen Genuss damit finanzierst, was auch in Ordnung ist. Alles in der Balance, alles in der Ausgewogenheit. Sei es, dass du damit Menschen unterstützt, die gerade in der Notlage sind, wie die Philipper damals Jerusalem unterstützt haben. Ohne Geld. Ich kann nur geben, was ich habe, oder? Es ist ein Unterschied, ob ich 1 Euro in der Tasche habe zu geben oder 1.000 Euro. Für denjenigen, der erhält, ist es ein großer Unterschied. So, Saat und Ernte in dem Bereich schauen wir uns später an. 9. Wir sollen dieselbe Werke tun wie Jesus und sogar größere. Da haben wir doch noch den Vers. Johannes 14, Vers 12. Jesus sagt, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Oft fragen mich Leute, was heißt denn das, größere Dinge? Da gibt es viele Theorien und was man alles darunter packt. Aber ich mag eigentlich heute lieber sagen, weißt du, tu doch erstmal die Dinge, die Jesus tat. Fang doch mal da an. Heile die Kranken, treibe Dämonen aus und dann wächst ein paar Tote auf. Und wenn das alles soweit ist, dann werden wir uns tiefer gehen darüber unterhalten, was darüber hinaus noch gemeint sein kann. Wenn du nicht dann schon längst da bist. Okay? Die Dinge tun, die Jesus tat, ist ziemlich herausfordernd, für mich zumindest. Egal wo, in Afrika sind Dinge manchmal leichter zu tun als hier. Leute empfangen leichter ihre Heilung. Hängt auch mit zusammen, weißt du, wenn du hier eine Brille trägst, warum sollst du für die Heilung glauben? Ich habe auch eine Brille oder Kontaktlinsen an. Das ist bequem, du merkst eigentlich keinen Nachteil. Aber wenn du in Afrika wohnst, du kannst dir keine Brille leisten. Dann gehst du mit einem ganz anderen Glauben zum Pastor oder zum Prediger und empfängst deine Heilung. Weil du weißt, wenn du sie nicht bekommst, wirst du gewisse Dinge nie sehen können. Wäre ja peinlich, wenn du die falsche Frau drückst oder... Naja, ich meine, ohne Brille, ich meine, alles ist möglich. Zehntens, Gott hat alle Werke, die ich tun soll, bereits vorbereitet. So, jetzt wird es also ein bisschen easier. Das heißt, du musst nicht zu jeder Leichenhalle fahren und die Leute aus den Toten rausholen. Wir waren vor 2 Wochen auf einer Konferenz, da hat ein Mann gepredigt aus Dänemark. Der hat zwei Menschen von Toten aufgeweckt, in Afrika allerdings auch. So, ist eine nette Sache, diese Leute kennenzulernen, die das schon mal gemacht haben. Aber selbst er sagte, wir waren im Flugzeug, meine Frau und ich, und da starb jemand tatsächlich in dem Flug und wurde dann vor uns in eine Sitzreihe, die frei war, gelegt. Und wir haben dann auch gefragt, Herr, sollen wir ihn aufwecken? Aber sie hatten kein grünes Licht, war auch kein Afrikaner. So, mit den Europäern ist es ein bisschen zäher, müssen wir schauen. Ja, er hat das sehr genau erklärt, er sagt, die Afrikaner, die lassen ihre Toten, die verschwinden nicht sofort. Und wenn du hier stirbst, du bist ganz schnell weg. Man sieht dich nicht mehr lange, du bist innerhalb von Minuten wirst du abgeholt und du wirst nie mehr gesehen. Wir Europäer, wir verstecken unsere Toten, die werden sofort weggebracht. Ja, ist so. In Afrika liegen die Toten zu Hause für ein paar Tage, bis dann die Beerdigung ist. Die liegen überall. Überall liegen Tote in Afrika. Ja, ist so. Geh mal in eine große Stadt. Du begegnest dem Tod überall. Und ja, anderes Thema. So, Gott hat Werke vorbereitet, die ich tun soll, bereits jetzt. Nämlich in Epheser 2, Vers 10 steht, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Auch mal eine andere Übersetzung. Ist doch nett. Das ist die klassische Übersetzung. Dass wir in ihn wandeln sollen, in den vorbereiteten Werken, die der Vater vorbereitet hat für uns. Was heißt das? Das heißt, wenn ich die Verbindung mit dem Heiligen Geist lebe täglich, dann kann er mir Dinge zeigen und sagen. Wenn ich meinen Tag mit Gott beginne, sollst du nicht mit Gott beenden alleine, sondern sollst du mit Gott beginnen, damit er dir am Anfang deine Befehle geben kann für den Tag. Wir sind so eine Truppe, oder? Bei uns war Befehlsausgabe morgens um 7 Uhr. War 4 Jahre in unserer Armee. Und da gab es die Befehle für den Tag. Ich wusste, wohin ich meinen Zug zu führen hatte, was wir für Instandsetzungsarbeiten zu tun hatten oder wenn wir im Gelände waren, welche Aufträge kamen. Wäre ich da abends erst hingegangen und hätte meinem Offizier erzählt, was ich alles Tolles gemacht habe, hätte der mich angeguckt und hätte gesagt, Stabsunterofficier Trümper, das war nie, was ich für Sie gemacht vorgesehen hatte heute. Jetzt ist es nicht gemacht und morgen habe ich wieder andere Dinge zu tun für Sie. Ja, jetzt haben wir es nicht geschafft. Aber ich war doch so fleißig. Ja, aber die falschen Dinge. Mit anderen Worten, eigenfinanziert, wisst ihr? So sind wir Christen manchmal. Wir machen dann alles Mögliche, was man machen kann und merken erst zum Schluss des Tages, da war gar nicht wirklich viel Segen drauf. Das war alles so zäh und so schwer und fast schon deprimierend, bis wir dann merken, also eigentlich war das auch gar nicht, was Gott wollte. Ja, sollen wir denn nicht jedem von Jesus erzählen? Ja. Aber wer sagt denn, dass du jedem von Jesus erzählen musst? Vielleicht hat Gott für dich eine Person an dem Tag und der solltest du vielleicht einen Brief schreiben, so sollst du sie zum Kaffee trinken einladen oder einfach für sie beten. Vielleicht war das was dran war an dem Tag. Und du hast dann 10 Leute angepöbelt, die wahrscheinlich nie mehr in irgendeine Gemeinde gehen wollen, weil wir die alle so sind wie du. Weißt du? So Übereifer. Ist auch wieder fleischlich, obwohl das ja so cool ist. Es sei denn, du hast die Gabe. Es gibt ja Leute, die haben die evangelistische Gabe, die machen das permanent und die machen das auch gut. Ich habe sie nicht. Ich muss immer genau hinhören. Gott, ist das jetzt dran? Was mache ich denn jetzt? Ich würde gerne was erzählen. Darf ich? Und manchmal sagt er ja. Oder gib was weiter, gib eine CD weiter. Oder jetzt habe ich wieder Leute eingeladen zum Kino. So in die Richtung. Ins evangelistische Kino. Also er hat vorbereitet und das macht die Sache so druckfrei. Du musst nicht alles tun, was du tun könntest. Niemand sollte alles tun, was er tun kann. Du würdest ausburnen. So schnell kannst du gar nicht gucken. Du kannst weder das Elend der Welt alleine erledigen, noch kannst du alle Kranken selbst heilen, noch kannst du alle Verlorenen retten. Du kannst das nicht. Du bist sehr abhängig davon, was der Heilige Geist, der in dir ist, der mit Gott in Kontakt ist, dir mitteilt zu tun. Aber das sind vorbereitete Werke. Hier passieren Dinge, wo du selbst oft daneben stehen wirst und sagen, wow. Und in der Versuchung sein wirst, boah, bin ich ein toller Kerl. Dann denk ganz schnell wieder zurück. Er war es. Er hat dich nur gebraucht. So ist es. Das ist die Wahrheit. Ich sage euch die Wahrheit. 11. Gott gab mir Vollmacht über alle Macht des Feindes und nichts soll mir irgendwie schaden. Jesus sagt in Lukas 10, es ist wahr. Ich habe euch Vollmacht gegeben.
auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden, und nichts wird euch irgendwie schaden können. Wenn du irgendwann mal beunruhigt bist oder sogar Angst vor dem Teufel bekommst, ich habe das schon erlebt, dass Christen da Panik hatten, nimm diesen Vers und sprich ihn aus, immer wieder und immer wieder. Und die Panik wird einem zufriedenen Lächeln weichen, denn du wirst Stück für Stück erkennen, wer hier das Problem hat. Wenn ich alle Vollmacht bekommen habe, was hat der Feind denn dann? Keine Vollmacht. Ja, wenn ich alle habe, dann kann der Feind keine mehr haben, oder? Und wenn ich auf den Feind treten kann, dann ist er so klein, dass er nie auf mich treten kann. Stimmt's? Weil ich kann ja nicht auf jemanden treten, der so groß ist. Den müsste ich ja erst, ne? Goliath-mäßig geht auch, aber das Bild, finde ich, ist schon stark. Und nichts steht hier, wird euch irgendwie schaden. Das finde ich so klasse. Uns begegnen manchmal Katastrophen. Auch vielleicht selbst am eigenen Leib, dass Dinge passieren, wo du denkst, wie kann die Krankheit jetzt hier rein? Wie kann das passieren? Ich möchte das gerade jetzt zusprechen. Ich habe das ein paar Mal erlebt, auch in Personen, die ich begleitet habe. Ich sage, es wird dir nicht schaden, egal wie es jetzt aussieht. Du wirst sehen, dein Leben ist nicht zu Ende. Das Ding wird nicht bleiben. Du wirst da drüber gehen, du wirst da raussteigen und du wirst am Ende einen größeren Sieg haben, als du ihn vorher hattest. Ja, aber auch das hat mit Glauben zu tun. Nehme ich das im Glauben oder gebe ich mich den Gefühlen hin, die sagen, oh, jetzt ist es vorbei. Siehst du, jetzt ist doch, ich bin jetzt über 40 und jetzt kommen die ersten Krankheiten. Und naja, das ist halt normal, dann lässt man halt ein bisschen los und tut ein bisschen langsamer und bereitet sich auf die Rente vor. Und naja, ja, ja, ist ja nicht so schlimm. Gute Reaktion. Ah, das tun wir nicht. Das tun wir nicht. Nichts wird uns schaden. Und wisst du, wenn du einen Bruder hast oder eine Schwester, die gerade durch eine schwierige Zeit geht, vielleicht krankheitsmäßig, psychisch, dann halt's aus. Mach keinen Druck drauf. Diene, wo du dienen kannst, wenn der Herr es dir zeigt, und ansonsten halt's aus. Und wenn's Monate und wenn's Jahre dauert, halt's doch einfach aus. Wir verstehen nicht immer alles. Ist doch auch nicht wichtig. Wenn das Wichtigste von allem ist, dass wir lieben. Liebe die Menschen um dich herum. Liebe die, die 10-mal aufgestanden sind und 20-mal hingefallen sind. Weil die wollen doch aufstehen. Die schaffen es nur gerade noch nicht. Segne sie, bet besonders für sie und halt sie aus. Liebe heißt, ertragt einander. Das steht für jedes Ehepaar ganz besonders. Wenn du verheiratet bist, lerne das, einander zu ertragen. Tragen heißt, ist eine Hilfestellung. Ich trage jemanden wohin, okay, ist nichts Negatives. Ertragen heißt, ich helfe jemandem über was hinweg, wo er selbst gerade nicht hinkommt. Okay? Ich habe oft jemanden gebraucht, der mich eine Weile ertragen hat. Und wahrscheinlich brauche ich es öfters, als ich weiß. Und du vielleicht auch. So ertrage auch du, ganz bewusst. Wenn du Schwächen bei jemandem siehst, ertrag ihn. Ertrag sie und lieb sie, wo immer du kannst. Liebe ist das Gebot, da musst du nicht immer erst auf Impulse des Heiligen Geistes warten. Echt, der ist so pauschal, mit dem er sagt, lieb, 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 lieb. Liebe, gib's weiter, was Gott dir gibt für jemanden. Zwölftens. Ach, ich könnte an jedem Punkt so viel länger bleiben. Wenn ich in Christus bin, kann ich bitten, was ich will und es wird mir gegeben. Ich schließe jetzt ab mit meiner Krönungsbibelstelle. Johannes 14. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Bleibend in Christus zu sein, ist das Ziel und das Ergebnis echter Nachfolge. Darum geht es. Es ist auch ein Wenn-Dann, wie alle Dinge. Über jeden einzelnen Punkt könnte man viel länger reden, aber das überlasse ich den Zellen, weil ihr werdet alle dieses Handout mit nach Hause nehmen können und ihr könnt es in euren Zellen, könnt ihr 12 Abende machen zu diesem Blatt. Glaubt mir, ihr werdet mehr brauchen als 12 Abende, weil da ist so viel Substanz drin. Das ist ein Konzentrat gewesen jetzt. Und ich hoffe, es hat euch einen Impuls gegeben, da tiefer reinzugehen, auch persönlich diese Bibelstellen nachzustudieren, die Kontexte zu lesen, Kommentare dazu zu lesen, Parallelstellen zu lesen und zu gucken, boah, da ist ja richtig was drin. Glaub mir, es gibt Christen in den letzten Jahrhunderten, die haben diese 12 Dinge nie alle gehabt. Nicht, weil sie nicht im Wort waren, sondern weil sie nie kannten. Die meiste Zeit des Christentums gab es die Bibel nicht in den Sprachen der Leute, sondern nur in Latein. Und was die Priester nicht gelehrt haben, viele hatten selbst die Bibel nie gelesen. Viele haben das Neue Testament nie gelesen. die hauptberuflich Priester oder Mönche waren. So, die hatten ihre Doktrin und die wurden gelehrt. Und so wussten viele Christen viele Jahrhunderte gar nicht, was ihnen alles gehört. Und wir dürfen das alles so auf den Präsentierteller bekommen heute Morgen und sehen all die Dinge unverschlüsselt klar im Kontext stehen. So, ich fasse zusammen. Alle 12 Aussagen sind in gewisser Weise unfassbar. Unser Verstand ist mit ihnen schlichtweg überfordert. 3 Grundsätze helfen uns dabei, sie dennoch richtig einzuordnen. Nämlich erstens, der Maßstab für das Evangelium ist die Bibel selbst. Zweitens, Gott ist gut. Und drittens, Gott ändert sich nicht. Die ersten beiden Aussagen beschreiben Gottes Liebe zu dir und zu mir, die seine Motivation für alles Weitere sind. Diese Liebe führt dazu, dass er für unsere Lebensschuld am Kreuz starb und uns dadurch die Möglichkeit schuf zu unserer ursprünglichen Bestimmung, die Liebesbeziehung zu unserem Schöpfer zurückzukehren. Er starb sowohl für die Vergebung unserer Sünden wie auch für die körperliche Heilung und Wiederherstellung. Er benutzt nicht nur unsere Schwachheit als Kanal seiner Allmacht, er gleicht auch unsere Schwachheit, unseren Mangel mit sich selbst aus. Er schenkt uns allen die Gabe des Glaubens und fordert uns heraus, diese weiterzuentwickeln und zu wachsen. So lernen wir das Richtige zu tun, Gutes auszusehen und auch zu ernten. In diesem Glauben können wir die Werke Jesus selbst tun und sogar größere. Gott selbst hat für jeden von uns solche Werke vorbereitet, die er uns dann in großer Leichtigkeit tun lässt. Denn Gott gab mir nicht nur den Auftrag, diese Welt zu verändern, er gab mir auch die Werkzeuge hierzu, nämlich die Vollmacht über alle Gewalt des Feindes und die Möglichkeit, einen so festen Stand in ihm einzunehmen, dass meine Gebete den Himmel und die Erde auf die Erde holen. So, all diese großartigen Möglichkeiten beginnen im Leben eines Menschen in dem Moment, in dem er auf Gottes Liebesangebot reagiert. Und das möchte ich auch und gerade jetzt mit euch hier und auch mit euch zu Hause tun. Bitte steht doch mit mir auf. Und auch ihr zu Hause, wenn ihr gerade im bequemen Sessel sitzt, bitte steht auf. Ihr steht nicht vor mir, ihr steht jetzt vor Gott selbst. Und was wir jetzt tun wollen, ist ein Gebet zu sprechen, ein Hingabegebet, das jedem Christen gut steht. Ich habe es hunderte Male selbst gesprochen, und zwar ernsthaft. Aber ganz besonders auch für die von uns, die dieses Gebet noch nie mit ganzem Herzen gesprochen haben. Dein Leben fängt gewissermaßen in diesem Moment erst an, wenn du diese Entscheidung triffst, Jesus dieses Leben anzuvertrauen, ihn um Vergebung für deine Lebensschuld zu bitten und das Vergebungswerk am Kreuz von Jesus selbst für dich in Anspruch zu nehmen. Dann fängt heute dein Leben an, und zwar in einer Art und Weise, die alles in den Schatten stellt, was du je für möglich gehalten hättest. Denn ich sag's nochmal, Jesus ist real. Amen. Auch wenn wir uns nie wiedersehen, wenn du dieses Gebet jetzt sprichst, verspreche ich dir, du nimmst ihn mit. Und von diesem Tag an ist er an deiner Seite, jede Sekunde. Halleluja. So schließ deine Augen und heb einfach eine Hand zu Gott. Das ist die Art, wie Gott uns sagt, dass wir ihn anbeten sollen. Und sprich doch mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich glaube, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich bringe dir jetzt meine ganze Lebensschuld. All mein Versagen. Und ich bitte dich, vergib mir. Vergib mir auch, dass ich ohne dich gelebt habe. Heute ist ein neuer Tag. Und ich will dir nachfolgen. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Du bist mein Gott. Du bist mein Vater. Und ich bin dein Kind. Und ich danke dir, dass du mich gerettet hast. Amen. Amen. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, das war mein Gebet heute, das war das erste Mal, wo ich bewusst diese Entscheidung getroffen habe, dann bitte zeig es mir doch mal kurz mit dem Handzeichen. Nicht schüchtern, wenn jemand da ist, zeig es mir kurz. Das ist der wichtigste Moment deines Lebens. Und wenn du das heute nicht tust, du wirst dich ein Leben lang ärgern. Glaub mir das, ein Leben lang. Ach, damals habe ich mich bekehrt, aber ich habe mich nicht getraut. Und niemand hat es mitbekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Ist jemand da? Aber ich bin sicher, zu Hause ist jemand. Gott hat mir gesagt, eine Person heute im Internet hat gehört. Ich möchte dir sagen, du hast eine gute Entscheidung getroffen. Und dein Leben wird von heute an anders sein. Ich möchte dir sehr empfehlen, dir eine gute Gemeinde zu besorgen. Irgendeine, am besten in deiner Nähe. Solange bist du willkommen im Livestream. Aber geh vor Ort, sei dabei, sei in den Kleingruppen, nimm am Leben teil. Lies morgens deine Bibel und sprich morgens mit Gott. Fang an mit einer Viertelstunde, 20 Minuten Zeit mit Gott einzuplanen. Steh früher auf. Dein Leben wird ein anderes sein. Ich bete gerade jetzt für dich und ich segne dich damit, dass du dieses Leben mit Gott ganz einnimmst. Du sollst Dinge erleben, die deine kühnsten Vorstellungen übertreffen. Und du sollst sehen, wie Gott mit denen ist, die treu zu ihm sind. Danke, Vater, dass dein Geist jetzt mit ihm ist und ihn ganz besonders berührt, gerade jetzt, wo immer er gerade ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.